Also, was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass die berühmte goldene Regel, ja, also diese ultimative Kindergartenlektion, dass man andere gefälligst so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte, dass das nie als so ein kuscheliges Wohlfühlmantra gedacht war.
Mhm.
Ganz im Gegenteil sogar. Wenn wir uns nämlich die originalen Texte mal wirklich genau ansehen, dann merken wir ziemlich schnell, dass dieser vermeintlich harmlose Satz in Wahrheit eine radikale und oft richtig gefährliche Warnung ist.
Ja, total. Also die Brisanz vor diesem Text, die wird halt fast immer übersehen.
Richtig.
Und zwar einfach deshalb, weil der Satz sich kulturell so extrem abgenutzt hat, oder? Der fühlt sich heute wahnsinnig vertraut an. Wie so ein alter Pullover, den man halt aus Gewohnheit einfach überwirft.
Ja, genau.
Aber im historischen Kontext war das ein Aufruf, der wirklich fundamentale gesellschaftliche Strukturen komplett ins Wanken gebracht hat.
Und genau das ist der Startpunkt für unsere heutige Tiefenanalyse. Wir stützen uns dafür auf eine Reihe von theologischen und philosophischen Ausarbeitungen zu exakt diesem Ursprungstext.
Mhm.
Also dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 12 bis 14 aus der Bergpredigt. Und unsere Mission für heute, wir wollen entschlüsseln, wie diese antiken Zeilen Ethik, existenzielle Entscheidungen und auch moderne Gesellschaftskritik miteinander verknüpfen.
Genau.
Und das Spannendste daran, und da freue ich mich schon richtig drauf, wir werden das Ganze nämlich durch die Brille des modernen Philosophen Jürgen Habermas betrachten.
Oh ja.
Einfach um herauszufinden, ob und wie diese, 2000 Jahre alte Denkweise irgendwie als Übersetzungssoftware für unsere heutige komplett säkulare Welt funktionieren kann.
Das ist ein super spannender Ansatz. Ja.
Aber um das vielleicht direkt am Anfang einmal klarzustellen, das hier ist keine Predigt. Wir schlagen uns hier auf absolut keine religiöse Seite, sondern wir betrachten diese Verse heute rein als ein historisches, ethisches und philosophisches Dokument.
Richtig, wir wollen ja die Denkmodelle verstehen. Und die Modelle, die wir aus diesen Quellen destillieren, die zwingen uns halt dazu, die Mechanismen von unserem eigenen Alltagsverhalten zu durchleuchten.
Mhm.
Und zwar auf eine Art und Weise, die, sag ich mal, mitunter ziemlich unbequem wird. Das geht nämlich weit, weit über so eine simple Handlungsanweisung hinaus.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln und direkt in den rohen Quellentext einsteigen. Wenn wir nämlich von unserem normalen Alltagsverständnis zurück zu dieser matthäischen Quelle gehen, stoßen wir auf einen massiven, wirklich massiven sprachlichen und psychologischen Unterschied.
Ja.
Der Volksmund, der sagt ja oft, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Der Klassiker.
Genau, der absolute Klassiker. Aber das ist ja eine reine Vermeidungsstrategie. Die Quelle selbst formuliert das aber zwingend aktiv. Da heißt es, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen.
Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Quelle zeigt uns hier nämlich, wie sich so eine frühe Gemeinde damals formieren und auch abgrenzen musste.
Mhm. Okay.
Für diese Menschen befand sich die Gesellschaft ja in einem ständigen Spannungsfeld. Und dieser Unterschied zwischen aktiv und passiv, also etwas tun versus etwas unterlassen, das ist nicht nur so eine grammatikalische Spitzfindigkeit.
Nee.
Überhaupt nicht. Das ist ein komplett anderes Menschenbild.
Okay, lass uns das mal kurz in unsere heutige Realität holen, damit das greifbarer wird. Es ist ja eine Sache, sich passiv zu verhalten. Also, wenn ich morgens in der U-Bahn sitze, Kopfhörer drin habe, dann trete ich ja niemandem auf den Fuß.
Richtig.
Ich beleidige niemanden, ich halte mich einfach komplett raus. Das ist reine Schadensvermeidung. Aber der Text verlangt ja hier scheinbar eine völlig andere Liga.
Definitiv.
Er fordert, dass ich aktiv auf jemanden zugehe. Dass ich, um bei dem Bild zu bleiben, die Kopfhörer abnehme, aufstehe und der Person mit dem Kinderwagen helfe. Aber warum genau war diese Verschiebung von Schaden vermeiden hin zu gutes Aktivtun historisch betrachtet so ein Erdbeben?
Um das wirklich zu begreifen, müssen wir uns die Zielgruppe der damaligen Zeit anschauen. Also die traditionelle jüdische Überlieferung, das sogenannte Gesetz und die Propheten, das umfasste extrem komplexe Verhaltensregeln.
Mhm.
Regeln, die wirklich das gesamte Leben strukturiert haben. Und unsere Quelle macht eben deutlich, dass diese aktive Formulierung der goldenen Regel als die absolute Verdichtung all dieser Regeln verstanden wurde.
Ah, quasi so ein Destillat aus all den Gesetzen?
Ganz genau. Gott tritt in diesem Text eben nicht als so ein abstrakter Sachbearbeiter auf, der irgendwie Strichlisten über Regelverstöße führt.
Ja, das Bild hat man ja oft im Kopf.
Richtig. Aber hier ist er der Ursprung einer Ethik, die eine verlässliche Gegenseitigkeit verlangt. Wer sich also nur aus der Schusslinie hält und keinen Schaden anrichtet,
der macht er sich zu leicht.
Genau. Der verfehlt laut diesem Text das eigentliche Ziel von einem gelingenden Leben komplett.
Okay. Das klingt ja isoliert betrachtet eigentlich fantastisch integrativ. Also total offen für jeden. Aber, und da bin ich echt drüber gestolpert, hier stößt man beim Lesen unweigerlich auf eine Wand.
Ja, den Widerspruch meinst du.
Exakt. Direkt nach dieser universellen Einladung an alle Menschen folgt nämlich ein scheinbar brutaler Widerspruch im Text. Da wird plötzlich ein völlig exklusiver, ja fast elitärer Club aufgemacht.
Mhm.
Der Text warnt nämlich plötzlich vor dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Also der Weg, auf dem sich die Massen drängen. Und im Gegenzug preist er den schmalen Weg, den angeblich nur ganz wenige finden. Widerspricht sich das nicht massiv? Ich meine, im einen Moment haben wir eine völlig offene Ethik für die ganze Welt und im nächsten Atemzug knallt die Tür zu und nur noch ein paar Auserwählte passen da durch.
Das ist eine super Beobachtung. Und die philosophische Ausarbeitung, die wir vorliegen haben, definiert auch genau diese Spannung als das zentrale Auslegungsproblem.
Okay, also bin ich nicht der Einzige, der das komisch findet.
Absolut nicht. Wenn man den Text oberflächlich liest, wirkt es hundertprozentig wie ein Widerspruch. Aber die Metapher vom breiten und schmalen Weg, die zielt eigentlich auf einen ganz anderen Mechanismus ab.
Okay.
Der breite Weg ist in der antiken Literatur oft ein Bild für das Laster, wobei wir uns darunter heute natürlich schnell die klassischen Klischees vorstellen.
Ja, klar. Also wilde Partys, absolute Rücksichtslosigkeit, Exzesse, puren Egoismus, sowas in der Art.
Genau. Aber die Quelle zieht das hier viel, viel tiefer. Der breite Weg steht in diesem Kontext nämlich für sozialen Konformismus.
Ah.
Für kollektive Normalisierung und moralische Bequemlichkeit. Denk mal drüber nach, warum ist ein Weg breit?
Weil viele Leute drauflaufen?
Exakt. Weil unzählige Füße ihn bereits plattgetreten haben. Er erfordert schlichtweg keine Orientierung mehr, keinen eigenen Kraftaufwand. Man lagert die moralische Verantwortung einfach komplett an die Masse aus. Man tut halt das, was man eben so tut.
Boah, okay. Das rückt diesen schmalen Weg natürlich in ein komplett anderes Licht. Wenn der breite Weg einfach nur Konformismus ist, dann ist der schmale Weg gar nicht dieses asketische Leben im dunklen Keller bei Wasser und Brot, das uns diese religiöse Strenge oft suggeriert.
Richtig. Das ist ein riesiges Missverständnis. Der schmale Weg symbolisiert eigentlich die unglaubliche kognitive und emotionale Schwere, diese aktive Gegenseitigkeit im Alltag wirklich durchzuhalten.
Mhm.
Sich eben nicht diesem sozialen Druck hinzugeben, sondern jede Handlung an der Perspektive des anderen zu spiegeln. Das ist anstrengend.
Das glaube ich.
Das erzeugt Reibung und man macht sich damit oft wahnsinnig unbeliebt. Und genau deshalb finden ihn nur wenige. Nicht, weil sie nicht auserwählt sind, sondern weil es einfach hart ist.
Okay, also hier wird es nämlich wirklich interessant. Wir haben jetzt hier einen antiken religiösen Text vor uns. Aber wenn wir uns anschauen, wie sehr dieser Mechanismus des Konformismus auch heute noch wirkt, also in Parlamenten, in riesigen Konzernen oder von mir aus einfach in der WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaft.
Oh ja, bestes Beispiel.
Dann stellt sich natürlich die Frage der Übersetzung. Wie holen wir diese Metapher in ein heutiges, komplett säkulares Umfeld? Und da bringen die Ausarbeitungen ja den Philosophen Jürgen Habermas ins Spiel.
Genau, ein ganz zentraler Denker hier.
Und wenn ich seine Idee der öffentlichen Vernunft, also der Public Reason, richtig verstehe, ist das im Grunde wie so eine gesellschaftliche Übersetzungssoftware, oder? Wir versuchen quasi, einen religiösen Code so umzuschreiben, dass er auf dem Betriebssystem einer modernen, pluralistischen Gesellschaft fehlerfrei läuft.
Dieses Bild der Übersetzungssoftware, das trifft den Kern der habermasischen Methode wirklich perfekt. Weil wir leben nun mal in einer Welt, in der wir nicht mehr voraussetzen können, dass alle an denselben Gott glauben.
Richtig.
Oder dass alle denselben metaphysischen Überbau teilen. Und Habermas bietet da ein Werkzeug an, um die normativen, also die handlungsweisenden Gehalte von solchen religiösen Texten in eine universell verständliche Sprache zu übertragen.
Und wie funktioniert diese Software genau bei unserer goldenen Regel?
Also, anthropologisch betrachtet basiert die goldene Regel auf radikaler Perspektivenübernahme. Der Mensch ist fähig, seine eigene Verletzbarkeit im anderen zu erkennen.
Mhm.
In der Sprache der öffentlichen Vernunft bedeutet legitimes Handeln dann einfach, ich mute dem anderen nichts zu, was ich für mich selbst vernünftigerweise ablehnen würde.
Okay. Und wie manifestiert sich dann dieser berüchtigte breite Weg in dieser säkulären Übersetzung?
In einer modernen Gesellschaft ist der breite Weg einfach die institutionell eingespielte Rücksichtslosigkeit.
Ah, okay.
Es ist diese gefährliche Neigung, das sozial Übliche mit dem Guten zu verwechseln. Weißt du, wenn ein System, sei es jetzt ein riesiges Wirtschaftssystem oder auch nur die Kultur in einem kleinen Unternehmen, eine bestimmte Ungerechtigkeit normalisiert hat,
ja,
dann wird das bloße Mitmachen automatisch zum breiten Weg. Es erfordert dann keine bewusste Bösartigkeit mehr von den Leuten, sondern einfach nur Trägheit.
Okay, lass uns das mal auf einen ganz normalen Arbeitsalltag herunterbrechen. Der breite Weg in einer modernen Firma wäre demnach, schweigend daneben zu stehen, wenn ein Kollege systematisch ausgegrenzt oder gemobbt wird.
Genau das.
Einfach weil es in der Abteilung schon immer so lief oder weil die Führungsebene das implizit duldet. Es ist der Weg des absolut geringsten Widerstands, bei dem das eigene Gehirn ordentlich Energie spart, weil die Gruppe ja die Richtung eh schon vorgibt.
Ein klassischer Fall von kollektiver Normalisierung. Es ist bequemer wegzuschauen.
Und der schmale Weg. Der wäre dann die Entscheidung, in genau diesem Moment der völlig unbequeme Whistleblower zu sein, oder?
Absolut.
Derjenige, der den internen Frieden stört, der gegen diese ganze Abteilungskultur ankämpft und auf Gerechtigkeit beharrt, auch wenn er sich selbst damit zur ultimativen Zielscheibe macht.
Das ist die Verteidigung unbequemer Normativität gegen den Sog der Masse. Ja. Das ist die säkuläre Essenz des schmalen Weges. Es ist dieses hartnäckige Insistieren auf anständigen Maßstäben, und zwar gerade dann, wenn alle Konventionen dagegen sprechen.
Da drängt sich mir jetzt aber echt ein gewaltiger Einwand auf. Da spiele ich jetzt mal den Advocatus Diaboli.
Gerne, schieß los.
Wenn wir das alles so unfassbar reibungslos säkular übersetzen können, wenn es am Ende immer nur auf diese Perspektivenübernahme und auf aktive Gerechtigkeit hinausläuft.
Ja.
Bedeutet das nicht eigentlich, dass dieser ganze Text aus dem Matthäusevangelium gar nichts Besonderes ist?
Ah, okay.
Ich meine, egal ob ich stoische Philosophie lese, mich mit buddhistischen Lehren beschäftige, die Traditionen des Islam betrachte oder mir einfach die modernen UN-Menschenrechte durchlese, am Ende fordern doch irgendwie alle diesen gegenseitigen Respekt. Verkauft uns die Quelle hier nicht einfach eine komplett universelle menschliche Konstante als so eine einzigartige theologische Errungenschaft?
Das ist ein sehr verlockender Gedanke. Und die Quelle nutzt auch tatsächlich einen Fachbegriff dafür, nämlich den des diskursiven Synkretismus.
Diskursiver Synkretismus, okay.
Genau, für diese Überschneidungen. Es gibt also definitiv Resonanzräume, in denen diese verschiedenen Traditionen miteinander schwingen. Aber, und das ist wichtig, die Autoren der philosophischen Papiere ziehen hier sehr scharfe Grenzen.
Inwiefern?
Eine plumpe Gleichsetzung ignoriert einfach die völlig unterschiedlichen Wirkungsmechanismen, die das Handeln überhaupt erst antreiben.
Okay, dann erklär mir diese Mechanismen mal genauer. Nehmen wir doch mal den Buddhismus. Da geht es doch permanent um Achtsamkeit, um Mitgefühl und darum, aus diesem Kreislauf des egozentrischen Leidens irgendwie auszubrechen. Wo ist da der große Unterschied zum schmalen Weg der Bergpredigt?
Der entscheidende Unterschied liegt im Gegenüber. Im Buddhismus ist das ultimative Ziel ja oft die Überwindung des Leidens durch das Aufgeben von Anhaftung.
Mhm.
Die Heilslogik ist da philosophisch gesprochen oft eher unpersönlich. Man erkennt die Illusion des autonomen Selbst und das führt ethisch in letzter Konsequenz zu einer Haltung der, sagen wir mal, wohlwollenden Loslösung.
Okay, verstehe. Wohlwollend, aber eben losgelöst.
Exakt. Die matthäische Quelle operiert jedoch mit einem persönlichen Gott. Die Ethik hier fordert eben keine Loslösung, sondern maximale, ja fast schon schmerzhafte Anhaftung an den anderen.
Ah.
Weil man eben in der Not des anderen dem Willen dieses persönlichen Gottes direkt begegnet. Und das ändert die Dynamik des Handelns massiv.
Okay, ja. Das leuchtet ein, also Loslösung versus absolut aktive Einmischung. Und was ist dann mit dem Stoizismus? Die Stoiker haben doch auch diese wahnsinnig starke Betonung darauf, das Gute zu tun und sich eben nicht von den unvernünftigen Massen mitreißen zu lassen.
Richtig, bei den Stoikern ist der Mechanismus aber die Herrschaft der Vernunft über ungeordnete Begierden. Es ist letztlich ein Projekt der anthropologischen Selbsterziehung.
Okay.
Man will ein in sich ruhender, völlig souveräner Mensch werden, der sich in den Logos, also die kosmische Weltvernunft, einfügt. Bei Matthäus hingegen geht es nicht um philosophische Souveränität, sondern um eine existenzielle Entscheidung angesichts eines Rufes von außen.
Verstanden. Und die modernen Menschenrechte? Ich meine, das ist ja quasi unser heutiger ethischer Goldstandard. Die basieren doch exakt auf dieser Idee der absolut gleichen Achtungswürdigkeit von jedem.
Die Menschenrechte sind unverzichtbar, keine Frage. Aber sie operieren funktional auf einer völlig anderen Ebene. Sie setzen einen rechtlichen Mindeststandard, der primär auf der Unterlassung von Schädigung basiert.
Ah, wie die alte Vermeidungsstrategie, die wir vorhin hatten.
Ganz genau. Du darfst nicht foltern, du darfst nicht diskriminieren. Sie etablieren eine Grenze, hinter die wir gesellschaftlich nicht zurückfallen dürfen.
Mhm.
Die aktive goldene Regel fordert jedoch eine positive, tätige Solidarität, die sich juristisch überhaupt nicht einklagen lässt. Ich meine, man kann ja niemanden verklagen, weil er nicht aktiv Barmherzigkeit zeigt.
Stimmt. Und das führt mich jetzt zu einer Beobachtung, die echt eine brutale Ironie in sich birgt.
Da bin ich gespannt.
Wenn diese absolute tätige Solidarität wirklich der Maßstab ist, dann sind doch historisch betrachtet ausgerechnet religiöse Institutionen oft diejenigen, die am kläglichsten daran scheitern, oder?
Oha, ja.
Ich meine, religiöse Gruppen haben doch über Jahrhunderte hinweg immer wieder genau diesen schmalen Weg als Waffe benutzt, um sich massiv abzugrenzen, einen extremen spirituellen Hochmut aufzubauen und Andersdenkende knallhart abzuwerten.
Das ist eine sehr scharfe Beobachtung. Und die Ausarbeitungen betrachten den Text deshalb auch tatsächlich als die schärfste Form der Religionskritik überhaupt.
Krass.
Ja. Wenn Gesetz und Propheten, also die gesamte religiöse Tradition, einzig und allein an der praktisch gelebten gegenseitigen Achtung gemessen werden, dann demontiert das jede religiöse Ordnung, die sich nur auf Formalismus ausruht.
Okay, warte. Das bedeutet also, wenn jetzt eine Kirchengemeinde alle rituellen Vorschriften perfekt einhält, die Dogmen auswendig kennt und sich selbst für wahnsinnig fromm und auserwählt hält, aber gleichzeitig vielleicht intern Machtmissbrauch deckt oder systematisch bestimmte Menschen ausgrenzt, dann wäre diese vermeintlich heilige Gemeinde eigentlich der Inbegriff des breiten Weges.
Die theologische Analyse ist an exakt diesem Punkt absolut unerbittlich. Wer theologische Richtigkeit über das Wohlergehen und die Perspektive des konkreten Mitmenschen stellt, befindet sich, metaphorisch gesprochen, mit Vollgas auf dem breiten Weg ins Verderben.
Wahnsinn.
Der Text schützt Religion nicht. Er liefert den Maßstab, an dem sie in jedem einzelnen Moment scheitern kann, wenn sie sich moralisch zu sicher fühlt.
Okay. Aber wenn das wirklich so ist, wenn wir die Religion aus dem Text quasi komplett herauskürzen können, weil die ethische Aufforderung ja am Ende für sich selbst spricht,
ja.
Was verlieren wir dann überhaupt bei dieser Säkularisierung? Wenn ich aus der Bergpredigt jetzt einfach eine tiefgreifende philosophische Betriebsvereinbarung für zivilen Ungehorsam und aktive Solidarität mache, fehlt dann eigentlich noch etwas?
Und genau hier stoßen wir an die Grenzen von der Habermasschen Übersetzungssoftware.
Okay.
Die Quelle betont nämlich, dass es einen theologischen Bedeutungsüberschuss gibt, der sich schlichtweg nicht säkularisieren lässt.
Was heißt das genau?
Ohne den religiösen Rahmen verliert der Text seine eschatologische Schwerkraft. Er umfasst einen historischen Erinnerungssinn und einen ultimativen Ernst, der das menschliche Handeln in einen heilsgeschichtlichen Horizont einbettet.
Okay, wow, wow, wow. Da muss ich jetzt echt mal voll auf die Bremse treten.
Ja, sorry.
Eschatologische Schwerkraft. Heilsgeschichtlicher Horizont. Wenn wir nicht aufpassen, klingen wir gleich wie so ein verstaubtes akademisches Seminarmanuskript, das echt kein Mensch mehr versteht.
Stimmt, das war jetzt etwas sehr theoretisch.
Was bedeutet das in unserer echten Lebensrealität? Wenn ich im Alltag versuche, empathisch zu sein oder Zivilcourage zu zeigen, dann spüre ich ja keine eschatologische Schwerkraft. Erklär mir das mal bitte an einem richtig greifbaren Bild.
Okay, das ist ein absolut berechtigter Einwand. Lass uns das mal erden. Stell dir einfach mal den Unterschied vor zwischen den Hausregeln von einem lokalen Sportverein und den physikalischen Gesetzen beim Fallschirmspringen.
Okay.
Wenn du im Sportverein gegen die Regeln verstößt, bekommst du eine Verwarnung oder du wirst im schlimmsten Fall ausgeschlossen. Das ist extrem pragmatisch. Da geht es einfach um das reibungslose Funktionieren der Gemeinschaft.
Das wäre dann quasi unsere säkuläre Ethik.
Exakt. Die eschatologische Schwerkraft in diesem Bibeltext bedeutet jedoch, dass dein Handeln hier auf der Erde eben nicht nur Konsequenzen für das soziale Miteinander hat, sondern dass es so viel Gewicht besitzt, als würde das ultimative Schicksal, der Sinn des Universums und die Frage von endgültigem Leben und Verderben an genau dieser einen winzigen moralischen Entscheidung hängen.
Wow, okay.
Es verleiht dem menschlichen Handeln eine absolute, transzendente Wichtigkeit, die eine rein gesellschaftliche Fairnessregel niemals erzeugen kann.
Das heißt, es geht also nicht nur darum, dass wir uns alle irgendwie ein bisschen besser vertragen, damit die Wirtschaft stabil läuft und niemand wütend auf der Straße protestiert.
Nein.
Es geht um die Grundsubstanz der Existenz an sich.
Genau. Die theologische Vorlage geht radikal davon aus, dass Handeln existenzielle, ja ewige Bedeutung hat. Und in diesem Zusammenhang warnt die Quelle auch vor zwei großen Gefahren, wenn man versucht, das auf heute zu übertragen.
Welche sind das?
Die erste Gefahr ist die reine Individualisierung.
Dass man sich das Ganze als so eine nette Privatsache zurechtlegt. So nach dem Motto, hey, ich spende zu Weihnachten 50 Euro, ich bin immer höflich zur Kassiererin im Supermarkt, also habe ich die goldene Regel quasi abgehakt. Während man aber gleichzeitig völlig problemlos von systemischen Ausbeutungsstrukturen profitiert.
Exakt so. Wenn man die Regel einfach zur privaten Höflichkeit schrumpfen lässt und den Blick für die großen strukturellen Ungerechtigkeiten verliert, dann hat man das Ausmaß dieses Textes einfach nicht erfasst.
Und die zweite Gefahr?
Die zweite Gefahr ist die Moralisierung.
Das wäre dann vermutlich der Versuch, den schmalen Weg als eine elitäre Verachtung der Welt zu deuten, oder? Also dieses typische Abheben, bei dem man sich selbst für etwas Besseres hält, weil man angeblich viel moralischer, grüner oder korrekter lebt als der ganze Rest der Menschheit.
Richtig. Die Quelle nennt das einen fatalen Kurzschluss. Wer den schmalen Weg geht, nur um sich anderen überlegen zu fühlen, der hat die geforderte radikale Perspektivenübernahme, also dieses Sich-Hineinversetzen in den schwachen anderen, bereits wieder komplett aufgegeben.
Mhm.
Man kreist dann am Ende wieder nur um sich selbst und sein eigenes Ego.
Okay, lass uns das Ganze zum Schluss noch einmal ordentlich verdichten.
Gerne.
Wir haben heute echt tief in die Mechanik eines Textes geschaut, der zwar oft auf irgendwelche Sofakissen gestickt wird, aber eigentlich die Wucht von einem philosophischen Vorschlaghammer hat.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Die Zeilen aus Matthäus 7, 12 bis 14 sind definitiv kein harmloses Kuschelmantra. Sie sind ein radikaler, extrem unbequemer Aufruf zu einer aktiven, tätigen Gegenseitigkeit. Und sie warnen uns massiv davor, den bequemen, moralisch trägen Pfad des Konformismus zu gehen. Und dabei ist es völlig egal, ob uns diese breite Masse nun aus der Politik, aus dem Unternehmensnetzwerk oder sogar von der Kanzel einer Kirche entgegenkommt.
Genau so ist es. Der Text stellt einfach eine immense Herausforderung dar, weil er davon ausgeht, dass wir Menschen tatsächlich zu einer echten Perspektivenübernahme fähig sind. Und in einer Welt, die ja heute total durch Informationsflut, durch algorithmische Meinungsblasen und ständigen Konformitätsdruck gesteuert wird, da fordert diese antike Quelle uns auf, permanent und ehrlich zu überprüfen, welche Motive uns eigentlich leiten.
Ja.
Tun wir wirklich aktiv das, was das Leid des anderen mindert? Oder verwechseln wir einfach nur die Gewohnheiten der Mehrheit mit ethischer Richtigkeit?
Und genau das führt uns zu einer entscheidenden Frage, die du als Zuhörer aus dieser tiefen Analyse heute mitnehmen kannst. Der breite Weg ist ja nicht immer direkt als etwas Schlechtes erkennbar, während wir noch gemütlich darauf laufen.
Selten sogar.
Oft fühlt er sich einfach nur unendlich normal an. Wenn wir jetzt mal an unseren heutigen Alltag denken, an die Art, wie wir global konsumieren, wie wir in sozialen Medien übereinander urteilen oder wie wir aktuell unsere technologische Zukunft gestalten. Welche unserer völlig alltäglichen, heute von der absoluten Mehrheit klaglos akzeptierten Verhaltensweisen werden spätere Generationen vielleicht kopfschüttelnd betrachten und als exakt diesen bequemen, rücksichtslosen und kollektiv normalisierten breiten Weg entlarven? Eine Frage, die man sich heute vielleicht wirklich mal stellen sollte.